Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Hier beim Spiel meines Lebens haben wir schon mal ein paar Geschichtsstunden hinter uns gehabt. Das heutige Spiel des Lebens führt uns nochmal einmal zu einer dunkelsten Stunde der amerikanischen Geschichte zurück, dem 11. September 2001. Gleich stelle ich euch meinen Gast Sebastian vor, der zu diesem 11. September, aber auch dem Sportereignis, das im Schatten dieser Tragödie stattfand, erzählt. Bis gleich.
Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder zurück hier bei das Spiel meines Lebens. Bei mir habe ich den Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Andreas.
Sebastian, ich habe es schon erzählt, wir gehen heute zurück ins Jahr 2001, zu einer der dunkelsten Stunden der amerikanischen Geschichte, da kommen wir später noch drauf. Du bist Baseball-Fan, wie ist es dazu gekommen?
Ja, gute Frage, wie ist es dazu gekommen? Ich habe halt irgendwie in den 90er Jahren, ich bin eigentlich über eine Baseball-Simulation zum Sport an sich gekommen. Ich kann es gar nicht richtig beziffern. Es müsste so 95 gewesen sein, wo ich in irgendeiner Computerzeitschrift eine Demo-Version von irgendeinem Spiel hatte und da konnte man 2 oder 3 Innings vom All-Star-Game bestreiten und sich sozusagen eine Simulation eines Spiels so zu Gemüte führen. Und man muss dazu sagen, ich habe das Spiel also nur gespielt und hatte eigentlich keine Ahnung von den Regeln. Das war eigentlich ganz lustig. Und aus dem Spiel sind dann auch eigentlich sofort meine ersten Helden sozusagen geboren, beziehungsweise ich bin sofort Fan eines bestimmten Pitchers geworden, nämlich von Randy Johnson.
Ja.
Und das macht es dann auch relativ einfach, warum ich dann relativ schnell von ihm so als, er war halt so mein Fan-Favorite und ich habe ihn so als Spieler verfolgt. Und als er dann bei den Diamondbacks halt seinen Vertrag unterschrieben hat, bin ich halt sozusagen in dieses Fanlager gewechselt. Also ich war vorher eher nur so Spielerfan und hab das auch nicht so richtig verfolgt, muss ich sagen, sondern eigentlich eher nur so ihn. Und dann kam das eben so dazu, dass ich Arizona Diamondbacks Fan geworden bin.
Ja, du sprichst gerade an und Randy Johnson, über den werden wir nachher noch ein bisschen sprechen oder zu sprechen haben. Zur Computersimulation, das war nicht zufällig TV Sports Baseball damals auf dem Amiga, oder?
Nein, das war für, ich weiß es nicht, ich habe jetzt neulich, habe ich uralte CDs gefunden, und zwar einmal von Microsoft, das hieß einfach Microsoft Baseball 2001, das hatte ich danach, und ich war 2002 oder 2003 in den USA, und da hatte ich mir, das hieß High Heat Baseball, aber wie das in den 90er Jahren hieß, das Spiel kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen.
Ist ja egal, nur weil, also das war so das erste Mal, dass ich mit Baseball in Berührung gekommen bin, damals mit TV Sports Baseball auf dem Amiga. Du hast gesagt, du warst eher Spielerfan und dann bist du Diamondbacks-Fan geworden. Hast du die Diamondbacks mal live gesehen im Stadion oder ist dir das noch nicht vergönnt gewesen?
Nee, leider nicht. Ich war bisher zweimal in den USA, einmal zur Winterzeit, wo also nichts mit Baseball war und einmal im Frühjahr und da habe ich tatsächlich ein Spiel gesehen, darüber könnten wir übrigens auch eine komplette Folge bestreiten. Das war im Jahr 2002 ein legendäres Spiel im Yankee Stadium. Alle Journalisten, die heutzutage noch in Lohn und Brot sind, die man auf dieses Spiel anspricht, die werden sich hundertprozentig alle dran erinnern. Und zwar war das damals ein, ich meine, legendäres 13-12 der Yankees gegen die Twins im 15. oder 16. Inning.
Schön.
Und Jason Giambi hat kurz vorher einen neuen Vertrag bei den Yankees unterschrieben und er hat das Spiel mit einem Walk-off Grand Slam beendet.
Yeah.
Was ja wirklich ein ja totales seltenes Kunststück sozusagen ist. Und es war halt ein, ja, es war sozusagen das Spiel der Saison und ich war zufällig dabei.
Das ist ja großartig.
Ja.
Aber also die Diamondbacks hast du noch nie gesehen?
Nein.
Wie hast du dann über die Jahre hinweg, bis es dann irgendwann mal in Deutschland die Möglichkeit gab, auch Baseball zu gucken, wie hast du das dann verfolgt?
Ich muss sagen, ich hatte schon relativ frühzeitig Internet, also schon Mitte, Ende 90er Jahre, so wie ich gesagt habe.
Yeah.
Da hatte ich also schon die Möglichkeit und ich habe also von damals bis heute über die Seite MLB.com, die ich natürlich dann auch im Wandel der Zeit kennengelernt habe, wie sie sich ändert. Man muss ja dazu sagen, die Seite MLB.com gab es ja früher nicht, sondern da wurde MLB ausgeschrieben im Browser sozusagen verwendet, weil ja. irgendeine große Anwaltskanzlei diese Adresse einfach geklaut hatte. Man mag es kaum glauben, aber die Adresse MLB.com gab es in den 90er Jahren. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Oder ich bin mir nicht sicher, ob es eine Anwaltskanzlei ist, aber ich meine, irgendjemand hat die Adresse weggenommen gehabt und dann musste man immer MajorLeagueBaseball.com ausschreiben.
Ja. Über die Saison 2001 und dann jetzt auch gleich den 11. September, da sprechen wir gleich drüber. Und dann werden wir uns mal ein bisschen um die amerikanische Geschichte, um die jüngere amerikanische Geschichte kümmern. Bis gleich.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ich habe mich mit dem Sebastian, der ist immer noch hier, habe ich mich unterhalten über seine Fanwerdung zu den Arizona Diamondbacks, dass das mit einem Pitcher zusammenhängt. Wir möchten jetzt so langsam Richtung 2001 zum Spiel des Lebens von Sebastian hinkommen. Die Saison 2001 war in mehreren Punkten legendär. Seattle, zum Beispiel die Seattle Mariners gewannen 116 von 162 Spielen, was bislang ein Rekord ist. Barry Bonds hat in dem Jahr den Home Run Rekord aufgestellt mit 73 Home Runs, der jetzt allerdings unter den Dopingvorwürfen gegen Barry Bonds an sich leidet, beziehungsweise auch nicht mehr so richtig ernst genommen werden kann, da er in den Balko-Vorwürfen war. Wie hast du die Saison damals 2001 erlebt? Die war ja nun wirklich, das war ja damals im Schatten der also im Nachhinein wissen wir, dass es die Steroid-Ära war, Barry Bonds, Mark McGwire etc. Wie hast du die Saison erlebt? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich damals fast jeden Tag geguckt habe, Mensch, schafft dieser Barry Bonds diesen Home-Run-Rekord?
Also in der Tat, es war ja 2001, glaube ich, so, dass man auch hier in Deutschland eigentlich MLB-Spiele so zwei oder drei die Woche schauen konnte über damals, meine ich, Premiere World oder DF1 oder wie auch immer das damals gehießen hat. Also auf jeden Fall hieß es noch nicht Sky.
Ja.
Ich habe das auch verfolgt. Für mich die Saison, es ist halt ganz schwierig darüber zu sprechen, weil 4-5 Jahre später mit dem Mitchell-Report und diesen ganzen Geschichten, also wir waren halt damals wirklich noch, das war halt diese Offensivwelle, wo die Spieler halt ja einen Ball nach dem anderen über den Zaun geschlagen haben und ja, Barry Bonds 73 Home Runs und dann drei Jahre vorher war ja dieses tolle Rennen mit Mark McGwire und Sammy Sosa, die halt beide über 60 Home Runs geschlagen haben und McGwire hatte dann ja auch den Rekord sozusagen aufgestellt. Ja, es ist halt insoweit, es ist relativ schwierig drüber zu sprechen, also es ist auch schwer darüber zu sprechen, ob dann nicht eventuell sogar Spieler von meiner Mannschaft irgendwie gedopt haben oder wie auch immer, weil zu der Zeit, es gibt ja viele, die behaupten, das war ja damals gar kein Doping, weil es war ja praktisch erlaubt und es bewegte sich alles im Bereich des Erlaubten und wenn es doch alle gemacht haben, warum war es dann verboten so ungefähr?
Ja.
Und erst als diese Geschichten da von Balko und als dieser Mitchell Report in der, ich glaube es war Winter 2005 auf 2006 so ungefähr, als das halt so kam, da wurden halt, ja, also die Leute, die halt dafür gesorgt haben, dass die Fans wieder ins Stadion gehen, die wurden dann auf einmal sozusagen vor Gericht gezogen und überwacht und beziehungsweise es sollte ihnen das halt nachgewiesen werden, dass sie ja gedopt haben. Ja. Und das ist dann halt schon so die Geschichte. Also noch ein Zusatz vielleicht zur Saison 2001. Ichiro war auch einer der wenigen Spieler, der ist ja in die Liga gekommen und er ist Rookie des Jahres und MVP geworden, was es ja auch nicht so oft gegeben hat. Ja. Aber klar, diese 116 Siege der Seattle Mariners, schon relativ eine einmalige Sache. Also wobei man natürlich da sagen muss, das war so ein typisches Regular-Season-Team und in den Playoffs war dann irgendwie sofort Schluss, komischerweise, aber ja.
Ja. Also die Seattle Mariners gewannen, wie gesagt, 116 Spiele und dann kam dieser 11. September. Ganz kurz, wo warst du am 11. September? Das weiß ja eigentlich jeder.
Also was ich zu dem Jahr sagen muss, ich habe Abitur gemacht im Sommer 2001 und ja. habe gerade meinen Zivildienst angefangen.
Ja.
In einer Einrichtung für Dialysepatienten. Und wir hatten an diesem Tag Sommerfest oder Grillfest.
Ja.
Und wir waren in einem Sportlerheim, meine ich. 20 Patienten, Kollegen und so weiter, Ärzte und haben da eben unser Sommerfest gefeiert. Mhm. Und irgendwann kam eine Kollegin von mir und meinte, ihre Tochter schickt ihr laufend SMS und ja, so Flugzeug in den ersten Turm, Flugzeug in den zweiten Turm und ich habe im ersten Moment, als ich vom ersten Flugzeug gehört habe, hörte sich alles ein bisschen merkwürdig an, also ich dachte, es wäre ein Unfall.
Ja.
So. Und naja, als dann das zweite Flugzeug da reingerast ist, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht. Wir haben dann den Fernseher angemacht und ich habe dann, glaube ich, den ganzen Tag von halb 4 Uhr nachmittags bis die Nacht um 2 Uhr vorm Fernseher gesessen,
ja.
Weil mich dieses Thema logischerweise nicht mehr losgelassen hat.
Ja gut, das hat ja kaum jemand losgelassen.
Es ist halt auch so, ja, wie du mich eben gefragt hast, wo warst du damals? Es ist halt einfach so, sowas vergisst man einfach nicht.
Hm.
Und ja, bei mir war es eben, es war sozusagen der Anfang meiner Zivildienstzeit vom Sommer 2001 bis, mein letzter Tag war im Jahr 2002 das Eröffnungsspiel von der Fußball-WM. Da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch ganz gut dran.
Ja. Ja, 2001, die Major League-Saison wurde dann um eine Woche unterbrochen. Hinterher hieß es, war das vielleicht zu kurz? War das vielleicht eine Phase, hätte man länger die Saison unterbrechen sollen? Die Saison wurde für genau 6 Tage unterbrochen. Es ist ja nun ein relativ enger Zeitplan, den die Major League Baseball da hat. Und diese Spiele müssen ja, beziehungsweise 162 Saisonspielen, müssen die ja schnell abgearbeitet werden. Und so gab es eine Woche dann diese Pause. Und nach dieser einen Woche Pause spielten die Yankees wieder zu Hause und auf einmal waren sie America's Team. Das heißt, alle, sogar ich habe einen Artikel gelesen, sogar die Fans der Chicago White Sox, die den Yankees nur in tiefer Ablehnung gegenüberstehen, begrüßten sie mit Standing Ovations. Und eigentlich gab es dann nur eine Möglichkeit, wie diese Saison enden konnte, oder? Also es mussten die Yankees gewinnen, oder nicht?
Ja, es war halt auch es war halt auch total zu sehen. Also wenn ich mich daran erinnere an die Szenen vor, wir sprechen ja später noch über die Spiele im Detail, aber diese Geschichte mit George W. Bush, wie er halt den First Pitch vor Spiel 3, also dem ersten im Yankee Stadium in der World Series wirft.
Ja.
Plus dann wurde halt alle Nase lang der Bürgermeister Rudy Giuliani zur damaligen Zeit in den Fernsehberichten halt eingeblendet, wie er dann halt am Klatschen und Anfeuern war. Und er ist dann ja auch, glaube ich, mit nach Arizona geflogen für die letzten 2 Spiele.
Ja. Yeah.
Und es war halt so, in der Tat, also man dachte jetzt halt wirklich, wenn jetzt schon sowas passiert, und man muss ja eigentlich sagen, dass America's Team wären ja eigentlich die theoretisch die New York Mets gewesen, weil bei ihnen war es ja wohl so, die hatten ja wirklich noch, die waren ja direkt dabei und die waren ja auch noch direkter betroffen. Die haben ja, glaube ich, auch im damaligen Shea Stadium Leute versorgt und auch wirklich aktive Mithilfe. Also ich erinnere mich da nur irgendwie an John Franco, auch legendärer Relief-Pitcher der New York Mets, der halt dann damals irgendwelche Sachen, dann irgendwelchen Leuten hilft und das, und ich denke einfach nur so, die Stadt New York war dann in dem Moment wirklich so für die Amerikaner so der Inbegriff, dass man sie unterstützen sollte. Ja, wie du sagst, America's Team.
Ja. Über die World Series und die Playoffs 2001, in denen ein Team den Yankees dann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass sie nicht die Meisterschaft gewonnen haben, da reden wir dann drüber. Und gleich unterhalten wir uns über das Spiel des Lebens von Sebastian. Bis gleich.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wieder zurück hier bei www.meinsportradio.de und dem Spiel deines Lebens. Ich habe immer noch den Sebastian bei mir zu Gast. Sebastian, wir reden jetzt so ein bisschen über die Playoffs des Jahres 2001. Die Arizona Diamondbacks, dein Team, hatte sich dann durch Siege über St. Louis und die St. Louis Cardinals und die Atlanta Braves die World Series erreicht und trafen dann auf America's Team, auf die New York Yankees, die gegen Oakland gewannen, ganz knapp 3-2, und gegen die Seattle Mariners, die, was du vorhin auch sagtest, in der Regular Season alles weggemacht haben und dann in den Playoffs so ein bisschen gestunken haben und dann 4-1 durch die Yankees gewonnen haben. So trafen dann Ende Oktober 2001 in einem der spätesten Starts von einer World Series ever, trafen die Arizona Diamondbacks und die New York Yankees aufeinander. Heimvorteil in der Serie hatten die Arizona Diamondbacks und bestritten dann auch die ersten beiden Spiele zu Hause. Und erzähl mal ein bisschen zu den Spielen. Also Spiel 1 und Spiel 2 gingen an die Diamondbacks.
Ja, also bei Spiel 1 ging sehr deutlich aus für Arizona mit 9-1. Aber Spiel 1 war dann in sich doch ein bisschen merkwürdig, weil es war eigentlich so ein typischer Auftakt. Die Yankees machen sofort in der ersten Hälfte des ersten Innings gegen Curt Schilling einen Punkt. Und es war halt damals schon so, Curt Schilling gegen Mike Mussina, war halt eigentlich schon eher so ein Pitcher-Duell, würde ich sagen. Aber es war dann so, dass die Diamondbacks direkt gekontert haben, dann stand es halt schnell 1-1. Also ich habe das Spiel, glaube ich, auch komplett live gesehen, weil damals war es noch so, da hat die World Series am Wochenende angefangen. Heutzutage fängt die World Series unter der Woche an. Da habe ich meine Spiel 1 und Spiel 2 und Spiel 6 und 7 habe ich auf jeden Fall komplett geguckt. Weil eine Woche später dann war halt wieder Wochenende. Und also ich hatte mir da so als Fan schon Sorgen gemacht, weil ich dachte, oh Mist, jetzt gleich so Momentum verloren und so 1-0 zurückliegen. Dann hat das Team aber im dritten und vierten Inning jeweils 4 Punkte aufs Scoreboard halt gebracht und hat das Spiel halt mehr als eindeutig sozusagen für sich entschieden. Mhm. Und wurden dann halt auch ausgerechnet so jemand wie Craig Counsell, der, ich meine, die Saison eher nicht so viele Home Runs geschlagen hat, der hat dann einen Home Run geschlagen und natürlich Luis Gonzalez, der, ich glaube, in der Regular Season 52 oder 54, ich weiß nicht mehr genau, Dinger da über den Zaun gedroschen hat. Also das waren so die Hauptpunkte. War halt wichtig, so. Damals war es ja noch so, die Diamondbacks hatten zufälligerweise Heimrecht wegen dieser Regelung immer abwechselnd. Da gab es ja noch kein All-Star-Game, wo irgendwie was gezählt hat oder und so weiter und so fort. Und da gab es auch ansonsten keine anderen Tiebreaker, die dann irgendwas entschieden haben. Da hieß es einfach nur, in den geraden Jahren hat die American League Heimspiel und in den ungeraden Jahren hat eben die National League Heimspiel. Und
auf jeden Fall gewannen die Diamondbacks die Spiele 1 und 2 zu Hause und dann ging es nach New York und die Yankees Spiel 3, was du auch vorhin schon erwähnt hattest, der Ceremonial First Pitch kam von George W. Bush, mit USA, USA rufen. Also es war dann schon wieder so eine sehr angeheizte, patriotische Atmosphäre. Die Spiele 3 bis 5 waren alle unglaublich knapp. Die Diamondbacks hatten alle Vorteile auf ihrer Seite. Und in Spielen 4 und 5 drehten dann die Yankees die Spiele im 9. Inning. Und Derek Jeter wurde dann zum Mr. November, weil er der erste Schlagmann war, der jemals im November einen Home Run geschlagen hat, weil die Saison eigentlich traditionell immer Ende Oktober aufhörte. Jetzt durch die Pause wurde sie dann ein bisschen verlängert, die Saison. Was hast du gerade bei diesen Spielen 4 und 5 gedacht, wo die Diamondbacks ja nun wirklich alle Vorteile auf ihrer Seite hatten?
Also erstmal nur ganz kurz, Spiel 3, 4, 5 habe ich dann natürlich immer erst so ab dem 4. Inning oder so geguckt. Also ich bin dann immer unmittelbar nach den Spielen zur Frühschicht gefahren. Also bin halt einfach 2-3 Stunden früher aufgestanden und konnte mir dann den Großteil der Spiele noch anschauen. Also ja, ich erinnere mich an Spiel 3, das war ein Pitcher-Duell zwischen Roger Clemens und halt Brian Anderson damals, der eigentlich ganz gut Paroli geboten hat, aber man verlor dann halt 2-1 und führte in der Partie auch überhaupt nicht. Ja, Spiel 4 und 5, da nahm halt quasi das Drama seinen Lauf. Also die Taktik war ja so ausgelegt, dass Curt Schilling zweimal auf Short Rest pitchen sollte, also er sollte Spiel 1 und 4 starten und dann natürlich auch ein mögliches 7. Spiel, was er dann auch später getan hat, können wir ja später noch drüber sprechen. Ja, und in Spiel 4 war auch eigentlich alles in bester Ordnung. Also man führte sozusagen 3-1 nach 8 Innings und dann hat aber Byung-Hyun Kim, der junge südkoreanische Closer der Diamondbacks, hat dann halt die Führung im 9. Inning aus der Hand gegeben und dann schlussendlich, nachdem er das 10. Inning auch noch bestreiten sollte, ja, das Spiel sozusagen verloren. Und ja, das war halt schon so diese Geschichte aus Spiel 4 und 5, weil in Spiel 5 haben die Diamondbacks 2-0 geführt und haben halt wieder im 9. Inning sozusagen das Spiel aus der Hand gegeben. Damals hat Miguel Batista eine unwahrscheinlich gute Leistung im Yankee Stadium gebracht und hat eigentlich gegen Mike Mussina, der eigentlich auch nicht so den schlechtesten Tag hatte, der eigentlich nur so 2 Fehler zugelassen hatte. Ich glaube, das waren Solo-Homeruns von Rod Barajas und Steve Finlay. Ja. Eigentlich nur 2 Fehler gemacht und ansonsten ja, kann man ihm da nichts anlasten, aber Byung-Hyun Kim hat halt wieder einen Two-Run-Homerun zugelassen, damit sein 2. Blown Save in Folge sozusagen im Yankee Stadium. Und ja, also die Yankees auf einmal haben sie halt doch wieder gezeigt, wer sie sozusagen sind, haben sich von den ersten 2 Niederlagen nicht beeindrucken lassen. Gut, man muss sagen, damals war Roger Clemens absolut on top of his game. Spiel 3 war sicherlich die beste Option, um halt die Mannschaft wieder in die Serie zurückzubringen. Und in Spiel 4 war es dann halt auch, Moment, ich muss kurz gucken. Achso, in Spiel 4 war dann Orlando Hernandez, war dann der Spiel 4 Starter für die Yankees und der hatte dann sozusagen die Aufgabe, die Serie irgendwie zu teilen oder wie man das auch immer sagt. Und er musste halt gegen Schilling antreten und hat eigentlich auch sein Team ganz gut im Spiel gehalten. Und ja, Orlando Hernandez ist eigentlich auch so ein Pitcher, an den man sich so erinnern kann, der hat halt auch schon relativ dominante Performances in den Playoffs so vollbracht und ja, die Spiele waren eigentlich alle total knapp und ja, umso ärgerlicher natürlich, dass man dann mit 3 Niederlagen im Gepäck nach Hause, nach Arizona musste.
Und Spiel 6 war dann wieder ein Spiel, wo die Arizona Diamondbacks die Yankees nach allen Regeln der Kunst zerpflückt haben. Das Spiel ging am Ende 15-2 aus und dein Lieblingspitcher Randy Johnson gewann dieses Spiel 6 und brachte dann dieses Spiel 7 zustande.
Ja, klar, also es war halt dann so, dadurch, dass man relativ früh, das war halt ein absolutes Blowout-Game und ich meine, Randy Johnson hat dann sogar an der Platte noch ein RBI-Single geschlagen, also hat sich dann auch in die Hitliste noch eingetragen, musste nur im sechsten Inning irgendwie zwei Runs abgeben oder so. Und das erste Spiel zwischen Johnson und Pettit, Spiel 2, war ja ein totales Pitcher-Duell, aber jetzt stand halt nach drei Innings stand halt schon 12-0, nach vier Innings gar 15-0. Ja. Also gut. Dass man dann natürlich von Seiten, also die Leute, die da zum Einsatz gekommen sind, also irgendwie Bobby Witt und Troy Brawhorn, die beiden Pitcher, und bei den Yankees die Reliever Jay Witasik, Randy Choate, den man heute ja übrigens immer noch kennt, und Mike Stanton, das waren jetzt nicht so unbedingt die ersten Optionen, ja. Und das war halt einfach nur, naja, der arme Andy Pettit musste halt irgendwie den Tag relativ früh beenden und man musste ja irgendwie das Spiel noch über die Runden bringen, aber in der Tat ein total seltenes 15-2 in einem World Series Spiel, ja. Aber ja, da muss man halt wirklich sagen, da war halt sofort klar, okay, morgen geht's um alles, Spiel 7. Ja. Und da war ja auch dieses Szenario, Curt Schilling gegen Roger Clemens, das hätte ja auch nicht viel besser so vom Matchup her sein können.
Genau, und über dieses Spiel 7 reden wir jetzt gleich. Und dann kümmern wir uns um Spiel 7. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Wir sind immer noch bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Sebastian, du hast es in den letzten Worten schon gesagt, Spiel 7 war etwas, es wurde quasi darauf hingearbeitet auf einen riesengroßen Showdown. 2001, damals gehörten Roger Clemens und Curt Schilling zu den besten Pitchern, die Major League Baseball zu bieten hatte. Und diese beiden wurden gegeneinander aufgestellt im Spiel 7. Und es entwickelte sich ein Spiel 7, wie man es sich nicht besser träumen kann. Es war ein Pitching-Duel auf allerhöchstem Niveau, oder?
Ja, es war ein absolutes Traumszenario natürlich auch, und es ist immer wieder klar, es ist für beide Mannschaften in einem Spiel 7 Elimination Game sozusagen. Sobald irgendwie ein Pitcher Probleme kriegt, muss der jeweilige Manager sich natürlich die Frage stellen, wie lange ihn noch drinnen lässt. Und die Diamondbacks haben erst im sechsten Inning den ersten Punkt auf die Anzeigetafel bekommen und die Yankees im siebten Inning postwendend den Ausgleich geschafft. Und ja, dazu muss man halt noch sagen, Schilling hat halt zweimal auf Short Rest gepitcht und Clemens hatte halt seinen regulären, einfach 4 Tage Pause, so wie immer. Und ja, aber was das jetzt mit Short Rest gegenüber dem einen Tag Pause mehr, würde ich sagen, das hat man in dem Spiel kaum gemerkt. Also Schilling hat bis ins 8. Inning gepitcht, 6 Hits, 2 Runs, 9 Strikeouts, und Clemens hat halt bis ins 7. Inning gepitcht, 7 Hits, 1 Run, 1 Base on Balls und 10 Strikeouts. Also Dominanz pur eigentlich. Und überschlugen sich sozusagen die Ereignisse. Also ich erinnere mich nur daran, die Diamondbacks waren sich halt nicht so sicher, ob sie Schilling nochmal schlagen lassen sollen oder wie auch immer. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, dass er im 7. Inning nochmal an die Platte treten soll, wodurch dann natürlich dann der Bullpen geleert wurde und kein Pitcher sich mehr aufwärmen sollte, was natürlich völlig klar ist, wenn der Pitcher an die Platte tritt, was muss man da Leute sich aufwärmen lassen. Ja. Und im 8. Inning hat dann halt Schilling einen Homerun abgegeben gegen Alfonso Soriano und auf einmal waren die Yankees wieder vorne. Und in dem Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, okay, gut, wahrscheinlich war es das jetzt. Also ja, das war so, ich dachte, jetzt kommt Mariano Rivera, 8., 9. Inning und die Chancen sind nicht mehr sonderlich hoch, dass da noch was geht. Ja. Also ja.
Um das jetzt nochmal fortzuführen, im 8. Inning, also Curt Schilling wurde ins 8. Inning noch gebracht, gab diesen Run auf und dann brachte der Manager der Arizona Diamondbacks Randy Johnson auf den Mound. Randy Johnson, der gerade am Vorabend über 100 Pitches hatte, und wir haben eben schon über Short Rest gesprochen, es ist ja eigentlich immer so, dass das Pitcher ungefähr 5 Tage Pause zwischen ihren Starts brauchen, weil sonst fällt ihnen irgendwann mal der Arm ab. In diesem Fall war es so, dass das Randy Johnson am Abend zuvor 104 Pitches hatte, also fast ein komplettes Spiel, und gar keine Pause hatte, und er wurde in einem wirklich unkonventionellen Move vom Manager der Diamondbacks wieder reingebracht und hatte dann dafür gesorgt, dass im 8. und 9. Inning nichts anbrannte mehr für die Arizona Diamondbacks. Also er hielt sie im Spiel.
Ja, klar, und dann am Ende er hat das 9. Inning mit einem, also der Top of 9th, hat er mit einem Strikeout gegen, ich meine, Jorge Posada beendet, yeah. Was dann vielleicht nochmal so ein bisschen die Fans elektrisiert hat. Also er hatte vier Bettern gegenüber und hat alle 4 ausgemacht, und am Ende gelang ihm halt noch ein Strikeout. Und durch diese Situation Spiel 7, da hat halt wirklich... wäre er eigentlich so der 25. Spieler gewesen, wo man gedacht hat, naja gut, bis auf ihn kommen alle zum Einsatz, ja. Aber dass er dann sogar noch eine Option war und sich zur Verfügung gestellt hat, ist halt schon schier unglaublich gewesen.
Genau, also man muss sich das vorstellen, die Jungs, diese Starting-Pitcher hatten alle irgendwas bei 250 Innings oder 220 Innings in den Knochen. Ich habe irgendwann später gelesen, Curt Schilling hatte sogar 300 Innings da geworfen im gesamten Jahr. Also es ist eine unglaubliche Zahl an Innings und Würfen, die Randy Johnson da geworfen hat. Dann spielt er Spiel 6. Gut, er hatte wenig Anspannung, weil das Spiel relativ früh entschieden war. Aber trotzdem, er stellte sich dann nochmal dem Wettbewerb und brachte diese 4 Batter aus. Und vielleicht war es dann ja tatsächlich sowas wie eine Initialzündung. Weil im 9. Inning, und wir hatten schon mal eine Baseball-Sendung hier zum Thema Yankees dann auch, kam Mariano Rivera auf den Mound. Mariano Rivera ist bekannt als wohl der beste Closer aller Zeiten, also der Pitcher, der das Spiel zu Ende bringt. Und in diesem Fall, wie du eben gesagt hast, man dachte, das Ding ist jetzt vorbei. Und was passierte dann im 9. Inning?
Ja, im 9. Inning war halt die Schlagreihenfolge folgendermaßen. Der erste Schlagmann, der sich halt Rivera sozusagen gegenüberstellte, war halt Mark Grace, First Baseman der Diamondbacks, auch späterer TV-Kommentator. Und der hatte halt einen ganz guten Abend, muss man sagen. Und dem gelang halt ein Lead-Off-Single gegen Rivera. Und auf einmal konnte man halt schon, auf einmal war die Hoffnung halt wieder da oder sofort wieder da. Und danach ging es dann halt los. Also er wurde dann natürlich durch einen Pinch-Runner ersetzt. Er ist nicht so der beste Base-Läufer. Und zwar David DeLucci hat sich dann auf die Base für Grace begeben. Und dann ging es halt los, das Spiel. Ne? Dann hat man sich also für einen Bunt entschieden, der eigentlich ein Force-Play gewesen wäre an der 2. Base. Und dann ist der Wurf von Rivera zu Jeter aber so ungenau, dass auf einmal 2 Läufer auf Base stehen ohne Out. Mhm. Was ja dann die Chance nochmal eigentlich erhöht, dass man vielleicht nicht doch den Ausgleich irgendwie schaffen kann. Und dann passiert eigentlich das Unglaubliche. Dann will also Jay Bell bunten, und er buntet halt direkt in ein Force Play rein zur 3. Base. Das heißt, auf einmal waren die Bases 1 und 2 besetzt. Aber auf einmal ein Out, das heißt ein Double Play Ball, und die Kiste ist gelaufen. Ja. Also die Chancen auf jeden Fall sind immer noch da. Man hat eigentlich immer noch 2 Bullets sozusagen an der Platte, 2 Singles. Man hatte da schnelle Leute auf Base, also man hatte da Midrick Cummings, auch so ein typischer Pinch Runner, der eigentlich nur für so Situationen im World Series Kader war, der dann auch schließlich den Ausgleich ins Ziel gelaufen ist. Mhm. Und dann hatte man halt, dann kam halt Top of the Lineup. Dann kam halt Tony Womack an den Schlag, und dem gelang halt tatsächlich ein Double gegen Rivera, und auf einmal war halt diese ganze Safe-Strähne von, ich meine, 43 Saves in Folge in der Postseason, die war halt einfach vorbei, und alle Statistiken, die man noch Jahre später so gesehen hat, immer wenn Rivera ins Spiel kam und man hat seine Postseason-Stats gesehen, dieses 2-1, das war genau dieses Spiel 7. Das war diese einzige Niederlage von ihm in seiner gesamten Postseason-Zeit. Und Postseason-Zeit? Es ging ja hier in einer Sendung schon mal um die World Series 2004. Also ich erinnere mich an diese Einblendung beispielsweise. Ja, also ja. Rivera hat wirklich nur dieses Spiel verloren. Und Womack gelang dann irgendwie ein Double, Und Medrick Cummings hat den Ausgleich besorgt. Danach wurde Craig Counsell von einem Hit Hit-by-Pitch getroffen. Ja, und dann, ja, dann war halt wirklich dieses Traumszenario gekommen. Luis Gonzalez an der Platte, der Batter, der das Team eigentlich das ganze Jahr getragen hat. Und das war dann halt auch wieder so eine Geschichte. Also man hat dann später irgendwie gesagt, Gonzalez hat die Mannschaft in die World Series geführt und seine Mannschaft hat ihn jetzt sozusagen wieder zurück an den Schlag gebracht, indem halt Single und so weiter, ne? Und dann Hit by Pitch und dann gab's ja dieses Bloop Single von Luis Gonzalez und auf einmal ja eben dieser Jay Bell, komischerweise, der halt vorher noch diesen schlechten Bunt runtergelegt hat, der lief dann auf einmal das 3-2 nach Hause und man hat auf einmal den Titel geholt.
Und die Diamondbacks waren Meister. Es wurde nichts mit der mit dem 2001 Titel für die New York Yankees, die damals dreifacher Titelverteidiger waren. Randy Johnson, Curt Schilling, damals wohl die auf der Höhe ihrer Kunst, gewannen dann den MVP-Titel und die Diamondbacks wurden dann waren dann die Champions und das war wohl damals eine wirkliche Sensation. Diamondbacks waren erst 1998 gegründet und waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich erst 3 Jahre in der Major League und hatten dann schon den Titel geholt. Also es war schon so eine kleine Cinderella-Geschichte.
Ja, definitiv. Also es war das schnellste Expansion-Team, was jemals einen Titel geholt hat. Und man muss halt sagen, die erste Saison 98 war, glaube ich, ziemlich übel. Da haben auch nicht so die tollen Spieler da gespielt. Aber dann, ich meine, in der zweiten Saison hat man schon Randy Johnson halt nach Arizona gelotst, der auch, meine ich, in der Offseason in übrigens wie viele andere Baseball-Profis in Arizona wohnt. Und das war dann so das erste Riesenpuzzlestück, was man dann halt geholt hat. Und Curt Schilling kam dann halt später noch dazu. Der wurde in einem Trade mit den damals Philadelphia Phillies verpflichtet. Und das war halt dann dieser One-Two-Punch, der halt, oder dieser super dominante One-Two-Punch, die haben ja beide über 20 Spiele gewonnen. Und das eigentlich in einer Zeit, wo die Offense gelebt hat. Yeah. Also Randy Johnson und Curt Schilling, was die damals für Zahlen aufgeboten haben, gibt's eigentlich heutzutage kaum noch. Oder gut, okay, wenn man es jetzt irgendwie mit Clayton Kershaw oder so vergleicht, dann der ist natürlich vielleicht nochmal eine Stufe besser, aber das war halt wirklich so, diese ganzen Schlagleute, die haben damals alle irgendwelche Mittelchen genommen und Bonds hat 73 Homeruns geschlagen und Randy Johnson und Curt Schilling, denen war das alles egal, die waren halt noch besser. Und das vergisst man halt relativ einfach.
Ja. Sebastian, wir sind schon am Ende unserer Sendung hier angekommen. Vielen Dank für deine Erinnerungen an die World Series 2001, an diesen wirklich überraschenden Titel der Arizona Diamondbacks. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, das Spiel meines Lebens. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir jetzt hier gerade beim Aufnehmen. Wenn ihr mal ein Spiel eures Lebens begleiten wollt oder von eurem Spiel des Lebens erzählen wollt, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/meinsportradio. Schreibt uns und wir setzen uns gerne mit euch in Verbindung und wir reden über jede Sportart. Bis dahin und ich darf mich verabschieden und hoffe auf ein nächstes Mal mit euch. Bis bald. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.